gute Vorsätze für das neue Jahr. Erkennt jeder. Also ich habe mir zum Beispiel schon vor einem Jahr vorgenommen, dass ich 10 Kilo abnehmen werde. Also ich habe mal die Latte hochgehängt, 10 Kilo abnehmen, vor einem Jahr vorgenommen. Soll ich euch was verraten? Es fehlen nur noch 13. Dafür habe ich dann konsequenterweise jetzt zu diesem Jahreswechsel meine Ernährung umgestellt. Mal Hände hoch von euch, wer hat sich auch jetzt zum Jahreswechsel vorgenommen, die Ernährung umzustellen? Wow, ein bisschen wenig, also das geht um eure Gesundheit, also ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit würde ich vorschlagen. Also ich habe meine Ernährung umgestellt und habe die Schokolade, die bisher im Keller deponiert war, in meine Schreibtischschublade geholt. Genau, also ihr seht, mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr ist es so eine begrenzte Geschichte, also zumindest bei mir. Wenn wir in den nächsten Wochen auf Abraham schauen, dann waren es definitiv keine guten Vorsätze oder nicht gut die guten Vorsätze, die ihn jetzt motiviert haben, loszuziehen, aufzubrechen und den Weg zu gehen, den er gegangen ist, mit all dem, was sich auf diesem Weg ereignet hat, sondern Abraham ging eines voraus, die Güte Gottes und der Ruf Gottes aus seiner Güte heraus an Abraham. Die Erfahrung allererster Güte ist es, die Abraham aufbrechen lässt. Gottes Güte. Und mit diesem Titel starten wir unsere Serie, wie Gottes Güte dein Leben verändert, mit Abraham Glauben wagen. Darum soll es in den nächsten 4 Sonntagen gehen. Heute allererste Güte. Das ist es, was Abraham widerfährt. Ein Erlebnis allererster Güte, allererster Sahne, absolutes Highlight, kaum zu glauben und zugleich so der Begriff der allerersten Güte, vorauseilende Güte, zuvorkommende Güte, alles umfassende Güte Gottes, die Abraham auf die Beine bringt. Was mich zu dieser Serie veranlasst hat, ist neben der Begeisterung für Abraham und seine Geschichte und die Geschichte Gottes mit ihm und nicht nur mit ihm, wir werden sehen, sondern bis mit uns heutzutage, ist neben dieser Begeisterung für Abraham die Wahrnehmung beim Blick in unser Land, in unsere Gesellschaft, in unseren Ort und auch in unsere Gemeinde, dass ich viel zu viele Menschen konkret vor Augen habe, denen ich so sehr einen Aufbruch wünschen würde. Dass ich es uns wünsche, dass etwas in uns aufbricht, dass wir aufbrechen und für uns neues Land entdecken und einnehmen. Ed Sisman hat es mal so formuliert, von ihm stammt die Beobachtung, die ich jetzt nicht wie er auf Männer und über 40 reduzieren würde. Zitat Ed Sisman: Männer über 40 stehen in der Nacht auf, schauen die Lichter auf der Straße an und wundern sich, warum das Leben so lang ist und wo sie falsch abgebogen sind. Nochmal, Männer über 40 stehen in der Nacht auf, schauen die Lichter auf der Straße an und wundern sich, warum das Leben so lang ist und wo sie falsch abgebogen sind. Keine Perspektive mehr. Man lebt nur noch das, was vom Leben übrig geblieben ist, das, was irgendwie halt eingespurt ist. Man hat sich rechts und links und vorne und hinten arrangiert und guckt, dass man es irgendwie geregelt kriegt. Oder mit einem etwas rauchigeren Beispiel aus meiner eigenen Geschichte, schon ein bisschen her, aber mir noch sehr präsent vor Augen, Studentenzeit im Bengelhaus damals, hat man sich nicht selten von Fertigpizza ernährt. Ja? Kennt auch manche von euch so aus der Studentenzeit mindestens noch, wobei es ist das gleiche Problem bei richtig guter Pizza. Nur dass der Haken, der Ofen damals, der hatte keine Zeitschaltuhr. Und dann gibt es da so bei Pizzabacken so 3 Momente. Erster Moment, 10 Minuten noch. Zweiter Moment, 1 Minute. Dritter Moment, shit. Die schwarze Pizza. Verpasste Zukunft. Für die Pizza und für meine Geschichte mit dieser Pizza. Hat nicht funktioniert. Verpasste Zukunft. Ist für mich so ein Stichwort geworden, in den letzten Wochen, Monaten, auch wo dieser Gedanke auch für diese Serie gereift ist. Abraham hat seine Zukunft nicht verpasst. Weshalb? Weil Gott ihn gerufen hat und er diesem Ruf gefolgt ist und auch nicht gewartet hat, 10 Minuten, 1 Minute und dann war es schwarz, sondern Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann kommt der Verheißung und Abraham ging los, heißt es. Und das möchte ich mit dieser Serie herausrufen aus dem Land, in dem wir es uns so gut eingerichtet haben. Wie Gott Abraham herausruft aus seiner Götterwelt. Das war ja prägend und Gott mit ihm jetzt Geschichte schreiben will, Heilsgeschichte, Glaubensgeschichte. Wie Gott Abraham herausruft, Land, Verwandtschaft, Vater, Haus, meint ja die Dinge im jetzt umfassenden, übertragenen Sinn auch für uns heute. Das, was uns Halt gibt, was uns Sicherheit gibt, aber auch das, was uns bindet. Wo könnte es sein, dass Gott etwas in uns aufbrechen will, mit uns etwas aufbrechen will? Es gäbe so viele Beispiele, ich glaube, kann jeder von uns eigene nennen. Ich nenne eins, das mir jetzt wieder die Woche vor Augen war. Ein Mensch, der sich nach einem Schicksalsschlag zurückgezogen hat. Und ich habe es verstanden, um dann aber immer verbitterter zu werden, Kontakte abzubrechen. Mit der Zeit wird diese zunächst verständliche Reaktion, der zunächst zeitweise Rückzug, plötzlich zum Muster. In das hinein man sich dann selber presst und eben auch fixiert, ohne zu merken, wie die bitteren Wurzeln alles anfangen zu umschlingen und zu verschlingen. Oder die leckere Pizza eben ungenießbar und schwärzer wird, weil man nicht rechtzeitig eingegriffen hat. Du bist dazu berufen, ein Wohlgeschmack zu sein. Ja, vielmehr und zuerst, du bist dazu berufen, dich nicht von dieser Welt verbittern zu lassen. Und die Welt hat genug Potenzial dazu, dass wir verbittert werden. Sondern du bist berufen, zur Güte Gottes in dir, der Güte Gottes in dir Raum zu geben und durch dich der Güte Gottes in dieser Welt Raum zu geben. Das können wir nicht aus uns. Der Güte Gottes Raum geben, das muss Gott selber tun. Unseres ist die Antwort des Glaubens, die Gott selber aber auch in uns schenkt und wecken will. Und deshalb mit Gottes Wort an Abraham heute Morgen, geh aus dem Land der Verbitterung, in dem du dir so gut eingerichtet hast. Oder geh aus den Mustern, die dir scheinbar Sicherheit geben oder dich vielleicht auch viel zu sehr binden. Geh aus dem Land der Sinnlosigkeit. Wo bin ich falsch abgebogen und es läuft alles nur noch? Geh aus dem Land der Unzufriedenheit, der Leere, der Hoffnungslosigkeit. Geh in der Kraft seiner Güte, im Ringen mit Gott, das er sendet in das Land, das ich dir zeigen will. Gibt aber auch eine positive Unzufriedenheit. Es muss mehr geben in meinem Leben, in unserer Familie oder dass wir auch als Gemeinde das miteinander überlegen. Eine positive Unzufriedenheit, es muss mehr geben und wir spüren, hier ist dran aufzubrechen und Schritte zu gehen. Dann verlass dich und verlass dich auf Gottes allererste Güte und geh los in das Land, das Gott dir zeigen will. Genauso gemacht habt ihr beide es, Beate und Karl-Heinrich Neuseler. Kommt ihr mal bitte nach vorne. Klasse, dass ihr da seid und bereit seid zu erzählen. Genau, wie habt ihr Gottes Ruf gehört und in welches Land seid ihr aufgebrochen?
Bei uns gab es im letzten Jahr berufliche Aufbrüche, ziemlich massive. Ich bin nach 10 Jahren Elternzeit wieder in den Schuldienst eingestiegen. Wie habe ich Gottes Ruf gehört? Eigentlich gar nicht. Im Prinzip hat sich eins nach dem anderen so ergeben. Man könnte auch sagen, es haben sich Türen aufgetan, wo ich gar nicht geklopft habe. Angefangen hat es mit einer ganz besonderen Begegnung auf dem Heimweg vom Kindergarten. Und dadurch ist alles ins Rollen gekommen. Ich bin zunächst hin und wieder zum Aushelfer eingesprungen und wurde dann angefragt, ob ich nicht fest wieder anfangen möchte. Und habe ziemlich spontan zugesagt, einfach weil alles rundum passt hat. Und dann kamen die Zweifel. War das jetzt richtig? Schließlich war ja auch alles daheim in Ordnung, also war ja nicht langweilig oder so. Und der Karl-Heinrich, der hat in der Zeit zu mir gesagt, sowas möchte ich auch mal erleben, dass einfach alles so passt und sich eins ins andere fügt und dass einfach alles so klar ist. Und auch eine Predigt von dir, Uwe, Anfang vom letzten Jahr, hat mir dann auch wieder Mut gemacht, der Petrus, der den Schritt rauswagt aus dem Boot, aufs Wasser zu Jesus und das sichere Boot einfach verlässt. Und die Predigt, die hat uns einfach im letzten Jahr sehr begleitet und hat vieles geprägt.
Ja, und so war es auch bei mir. Auch eine berufliche Veränderung. Nachdem ich lange Zeit beim gleichen Unternehmen geschafft habe, seit der Ausbildung, habe ich immer schon lange Verlangen gespürt, irgendwas zu verändern, habe aber nie wirklich den Druck oder auch den Mut dazu gehabt. Und ich habe dann die letzten 2-3 Jahre viel drum betet, um eine Veränderung, um eine offene Tür. Und so war es dann, dass letztes Jahr im Januar ich eine Stellenausschreibung gesehen habe und ich mich darauf beworben habe und auch eingeladen worden bin zum Vorstellungsgespräch für Mitte März. In der Woche vorher habe ich mir beim Schlittenfahren den Fuß gebrochen. Ich bin auf der Piste gelegen mit einem gebrochenen Fuß und Schmerzen und habe zu Gott bloß gesagt, warum man jetzt die Tür so zuhauen muss. Und das war aber kein Hinderungsgrund, sondern das Bewerbungsgespräch hat, nachdem ich dann aus dem Krankenhaus entlassen war, online stattgefunden. Habe dann einige Zeit später Zusage gekriegt und dann war es so, dass es jetzt an mir gelegen ist, soll ich das jetzt machen oder nicht. Hat mich einige schlaflose Nächte gekostet. Auch da in der Zeit war auch die Predigt mit dem Petrus, der ausgestiegen ist aus dem Brot, sehr hilfreich und habe es dann gewagt und durchgezogen und habe mich drauf eingelassen und habe den neuen Job dann angenommen.
Wow, vielen Dank fürs Erzählen, wie ihr Gottes Ruf gehört habt und das Neuland entdeckt habt. Bei Abraham geht es ja dann weiter, dass Gott ihm sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ist ja noch ein bisschen kurze Zeit, aber wie würdet ihr so die ersten Monate sehen?
Also bei mir ist es jetzt inzwischen fast ein Jahr her, seit ich wieder mit ein paar Stunden angefangen habe. Inzwischen sind es 50%. Und ich muss sagen, es tut mir total gut. Ich fühle mich total beschenkt und bereichert. Und auch zu sehen, dass man tatsächlich gebraucht wird und erlebt, wie dadurch auch andere ermutigt werden und neue Schritte wagen, ist für mich ein Segen.
Ja, für mich war es ein Segen, dass ich das einfach gespürt habe, wie Gott mich da geführt hat und ja, das einfach so hautnah erlebt habe, wie Gott da dabei war.
Wow, vielen Dank euch fürs Erzählen zur Ehre Gottes und uns zur Ermutigung. Ich finde das immer was ganz arg Ermutigendes und das ist mir total wichtig, das auch zu hören, voneinander zu hören, von anderen zu hören. Wie Gott Menschen führt, beruft, rausruft, sendet, mitgeht. Also vielen Dank, ihr wart mir eine große Ermutigung. Danke euch. Kehren wir zurück zu Abraham und ein paar Dinge, die wir von ihm weiter lernen können. Allererste Güte, Thema heute, ein erstes: Gott ergreift die Initiative. Gute Vorsätze zum neuen Jahr, recht und nett, funktionieren nicht wirklich, ist klar. Ich glaube, im Leben mit Gott ist ganz ähnlich. Natürlich hilft eine Offenheit für Veränderung, hilft unsere Bereitschaft, uns verändern zu lassen. Und dann sind es doch die Impulse von außen, wo Gott hineinredet, durch Menschen, durch Situationen, dass er Dinge vorbereitet und dann ganz konkret spricht, dass wir es deutlich hören und spüren, so wie ihr es auch erlebt habt. Unser Leben als Christ beginnt nicht dort, wo ich sage, ich pack's an. Glaube beginnt mit dem Impuls Gottes, auf den hin wir es anpacken. Glaube beginnt, wo wir Gottes Impuls erkennen und sagen, siehe, hier bin ich, oder Hebräisch, hineni, hier bin ich, ich bin bereit. Vielleicht sagst du jetzt, ich glaube ja schon lange an Gott, bin schon ewig mit ihm unterwegs, aber wenn da jetzt eine konkrete Entscheidung ansteht, ich brauche Gewissheit, ich brauche Klarheit, oder mehr Klarheit, als ich es habe zumindest, dann ist es kostbar, als Gemeinde miteinander unterwegs zu sein,
auf jemanden zuzugehen und zu hören, du kennst mich, wie denkst du? Und du kennst Gott, betest du mit mir? Dass wir füreinander vor Gottes Thron einstehen und miteinander hören und dann auch miteinander reflektieren, wo setzt Gott hier seinen Impuls, seinen Weiterweg? Und dann beeindruckt mich das Gebet des Mose. Obwohl Mose und das Volk Israel ja diesen unglaublichen Durchzug durch das Schilfmeer erlebt haben, also man ja eigentlich sagen müsste, also wer danach noch ein Problem mit Glauben und Gottvertrauen hat, dem kann man auch nicht helfen. Selbst Mose betet, als es dann heißt, vom Berg Sinai aufzubrechen und jetzt wirklich ins verheißene Land zu gehen. Zitat, wenn du Gott nicht selbst mitgehst, dann führe uns gar nicht erst weg von hier. Wenn du nicht selbst mitgehst, dann führe uns gar nicht erst weg von hier. Und in dieser Haltung bricht er auf und ich finde die was total Entspannendes. Das ist das, was ihr gerade eben auch erzählt habt. So das erste Aufbrechen, Beate. Zu spüren, hier ist dran loszugehen, auch wenn der Dornbusch noch nicht gebrannt hat, auch wenn der Brief vom Himmel noch nicht da war. Zu sagen, Herr, ich ahn hier einen Weg, den du für mich vorbereitet hast. Bei euch ist er dann verstärkt worden durch den Impuls von außen. Aber ihr wart in der Haltung aufzubrechen, seid aufgebrochen. Und das dürfen wir als Christen auch im Vertrauen auf Jesus Schritte gehen und zu ihm dann zu sagen, so ähnlich wie es Mose macht, mach die falschen Türen zu und mach die richtige auf. Oder eben wie Mose, wenn du nicht mitgehst, dann führe uns erst gar nicht weg von hier. Mach du zu und mach du auf, wie es dran ist zu gehen. Und dann können wir von Abraham auch lernen. Gottes Güte öffnet sogar dort einen Weg, wo wir den von Gott vorgezeichneten Weg verlassen haben und doch wieder unseren eigenen gegangen sind. Gottes Güte bleibt an uns dran, auch wenn wir eigene Wege eingeschlagen haben. Das Zweite, man kann auch zu früh aufgeben oder übers Ziel hinausschießen. Man kann auch, lernen wir von Abraham, zu früh aufgeben oder übers Ziel hinausschießen. Beim Lesen der Abrahamserzählung bin ich immer wieder über diese Verse vor seiner Berufung gestolpert, die, Oliver, du uns vorhin gelesen hast. Am Ende von Kapitel 11 lesen wir, Zitat, dies ist die Geschichte Terachs und seiner Familie. Terach hatte drei Söhne namens Abram, Nahor und Haran. Terach verließ Ur in Chaldea, liegt in der Richtung Persischer Golf, heutiger Südirak. Er nahm seinen Sohn Abram, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit und machte sich zusammen mit ihnen auf den Weg ins Land Kanaan, heutiges Israel. Als sie jedoch auf halber Strecke die Stadt Haran erreichten, liegt im heutigen Nordsyrien, ließen sie sich dort nieder. Was lesen wir hier? Terach, Vater von Abraham, hat die Vision, wohin zu gehen? Nach Kanaan, Israel. Dazu bricht er aus Ur in Chaldea, im Südirak, zieht Richtung Nordosten und kommt nach Haran. Er war nicht das anvisierte Land, das Land seiner Vision, das war halbe Strecke. Er hätte jetzt nach Süden weiterziehen müssen, was dann erst Abraham tut. Könnte es sein, habe ich mich gefragt, dass bereits Terach jene Berufung von Gott hatte, ihm aber auf halber Strecke es in Haran plötzlich ganz gut gefallen hat. Ach, ist ja hier auch ganz nett, nette Menschen, nette Leute, gutes Leben, boah, keine Lust mehr weiterzuziehen, so ein Stress. Und der Glaube an diesen Gott, boah, ein bisschen suspekt, das ist doch auch so okay. Wir kennen den Grund nicht. Die Bibel verrät ihn uns nicht, weshalb Terach in Haran stecken geblieben ist, obwohl er die Vision Kanaan schon hatte, aber eben das Ergebnis, halbe Strecke. Kennst du das? Du hast eine Berufung von Gott bekommen und bist auf halber Strecke stehen geblieben. Du hast einmal mit Gott begonnen, der Jugendarbeit, Jesus vielleicht sogar dein Leben übergeben, mit ihm festgemacht. Ja, und dann kommt das Leben, wie es kommt, mit allem, was einen herausfordert, was einen zudröhnt, was einen beschäftigt, wo man Verantwortung hat, ja, wo man auf was für Wege auch immer kommt. Und du versandest auf halber Strecke deines Glaubensweges. Dann mach's jetzt wie Abraham und brich erneut auf. Bleib nicht auf halber Strecke stehen, sondern nutz
den Jahresbeginn bewusst im Hören und Suchen, im Reden mit Gott, miteinander mit Gott. Ich möchte mit Gott, mit dir weitergehen, im Glauben und im Vertrauen auf dich. Auch wenn ich das konkrete Land noch nicht sehe, aber es ist das Land deiner Güte und das Land des Glaubens. Und in das hinein will ich neu aufbrechen. Sag's ihm ganz konkret und gern auch mit jemandem zusammen. Aber der nächste Haken, wir sehen in Abraham auch, man kann genauso übers Ziel hinausschießen. Abraham kommt im versprochenen Land an und dann das. Ich lese uns den zweiten Teil von Kapitel 12. Im Land Kanaan herrschte eine Hungersnot. Sie wurde so drückend, dass Abraham nach Ägypten zog, um dort als Fremder zu leben. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagt er zu seiner Frau Sarai: Ich weiß, was für eine schöne Frau du bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich umbringen, um dich zu bekommen. Sag einfach, du seist meine Schwester, dann werden sie mich am Leben lassen und deinetwegen gut behandeln. Als Abraham Ägypten erreichte, fiel den Ägyptern in der Tat auf, wie schön seine Frau war. Selbst die Hofbeamten waren beeindruckt und schwärmten beim Pharao von ihrer Schönheit. Daraufhin ließ der Pharao sie in seinen Palast holen. Ihr zuliebe behandelte er Abraham gut. Er schenkte ihm Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele sowie Knechte und Mägde. Aber der Herr strafte den Pharao und seinen Hofstaat mit einer schweren Krankheit, weil er Abrahams Frau Sarai zu sich in den Palast geholt hatte. Da ließ der Pharao Abraham zu sich kommen und stellte ihn zur Rede. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau genommen habe? Hier hast du deine Frau wieder, nimm sie und geh. Und er beauftragte einige seiner Soldaten, Abraham mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz zu geleiten. Abraham hatte die Berufung des Landes Kanaan. Aber weil es dort halt ein Problem gibt, zieht er weiter. Er schaltet den Kopf ein, schaltet seinen Verstand ein und sagt, hier gibt's nichts zu essen, weiter geht's. Ist ja mal naheliegend. Also ich würde mich mal nicht drüber überheben, dass ich es nicht genauso machen würde. Wir haben ja unseren Verstand auch von Gott gekriegt. Und vernünftig zu agieren und zu reagieren. Jetzt ist da Hungersnot, also muss ich mir was überlegen. Und doch hatte Abraham die Verheißung Kanaan und eben nicht Ägypten. Und jetzt ist in Kanaan eine Hungersnot und was macht Abraham? Er vergisst seine Verheißung oder legt sie auf die Seite, er ignoriert sie, er stellt die Ratio, den Verstand, die Vernunft, die logische Lösung vor die Verheißung. Ich könnte auch sagen, er meint, da muss Gott jetzt ein bisschen nachhelfen. So nach dem Motto, Gott, da hast du was übersehen mit Kanaan, das verschiebt man nochmal ein bisschen, jetzt machen wir erste Runde Ägypten. Anstatt darauf zu vertrauen, dass der Gott, der ihn so deutlich berufen hat, auch jetzt eine Lösung hat, wo es Hunger gibt und ihm und den Menschen dort Dinge fehlen, zieht er weiter. Wer weiß, vielleicht hätte Abraham bereits hier, wenn er geblieben wäre in Kanaan, ein Segen sein können für dieses Land, wenn Gott ihn in seiner Treue nun mitsamt oder das Land mitsamt ihm in seiner Treue gesegnet hätte. Spekulativ wissen wir nicht, wird nicht erzählt. Ich stelle es als Frage in den Raum. Was wir wissen, ist, dass wir Menschen allzu oft, ich allzu oft meinen, Gott nachhelfen zu müssen. Und so sinkt Abraham. Er sinkt gen Süden nach Ägypten. Sein Glaube befindet sich im Sinkflug und auch moralisch sinkt er so richtig. Was für ein alter Ego, der seine Frau mitsamt dem ägyptischen Pharao dem eigenen Wohlergehen opfert. Von Abraham lernen wir an dieser Stelle, du musst Gott nicht nachhelfen. Du musst Gott nicht nachhelfen. Bleib deiner Berufung treu. Gottes Zeit für dich kommt. Du musst Gott nicht nachhelfen. Bleib deiner Berufung treu. Gottes Zeit für dich kommt. Und neben diesen zwischenmenschlichen Ebenen hat das Ganze auch eine heilsgeschichtliche Dimension. Mit seinem Handeln gefährdet Abraham ja nicht nur alle Beteiligten, sondern er gefährdet Gottes Verheißung. Wenn Sarah im Harem des Pharaos aufgegangen oder untergegangen wäre, er wäre es vorbei gewesen mit dieser Verheißung Gottes.
Ich will dich zum großen Volk machen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Dann hätte es keine Nachkommen und kein großes Volk gegeben. Umso beeindruckender, und das ist mein drittes, allererste Güte, du darfst zurückkommen. Auch das lernen wir von Abraham, dass Gott hier nicht den Rollladen runterlässt, sondern selbst dort, wo er so einen schrägen, abgefahrenen, unglaublichen Weg eingeschlagen hat, Sinkflug auf allen Ebenen, Gott mit ihm und dank dieses Weges auch mit uns weitergeht. Also das dritte, allererste Güte, du darfst zurückkommen. Ich lese ein paar Verse ins Kapitel 13 hinein. So zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abram aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold, und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war. Zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Das ist allererste Güte. Gott lässt nicht den Rollladen runter. Und er überlässt den Abraham auch nicht sich selber. Abraham kehrt um und Gott kehrt mit ihm um. Und das sogar, wie es hier erzählt wird, mit diesem unglaublich materiellen Wohlstand. Wow, also hätten wir auch sagen können, dem klopfen wir mal ein bisschen an die Backe, wenigstens ein bisschen was muss er spüren. Nein, selbst hier leuchtet Gottes Güte auf, dass er ihn auch in den äußeren Umständen nicht fallen lässt. Paulus an Timotheus, sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Abraham darf zurückkommen und du darfst das auch. Egal was war, egal wie sehr wir uns schämen, egal was es uns auch schwer macht zu beten, Gottes Güte ist größer, immer. Fazit. Wisst ihr, was in Tübingen über der neuen Aula steht? Ein Wort, mit dem alle Studenten ihr Studium beginnen. Tübingen, neue Aula. Mal gucken, ein paar Studis sind da. Vor dem großen Gebäude über den Brunnen oben prangt es in großen Lettern Attempto. Lateinisch und heißt so viel wie ich wag's. So beginnen Tübinger Studis ihr Studium. Attempto, ich wag's, und in diesem Sinn lasst uns 2023 miteinander entdecken, wie Gottes Güte dein Leben verändert und uns deshalb mit Abraham den Glauben wagen. Danke, Vater im Himmel, für deine Güte. Danke, dass du einen Weg mit uns gehen willst. Danke, dass du etwas vorhast mit jedem von uns und dass du uns herausführen willst aus dem, was uns bindet und was uns gefangen hält. Danke, dass wir im Glauben an dich wachsen dürfen und mutige Schritte wagen im Vertrauen auf dich und auf deine Güte. Und wo wir noch kein konkretes Land sehen, Herr, es ist das Land deiner Güte und das Land des Glaubens und des Vertrauens auf dich, dass du es recht machst. Herr, diesen Schritt wollen wir wagen und dir sagen, wir vertrauen dir.